Herzlich willkommen zur Gain Leadership Lounge, dem Podcast, der Einblicke in die Welt der Führung und Karriere gibt. Ihre Gastgeber von Gain sprechen mit inspirierenden Führungspersönlichkeiten, erfahrenen Experten und visionären Denkern über die Herausforderungen und Chancen, die sich im modernen Berufsleben ergeben. Gemeinsam wird erkundet, was wahre Führung ausmacht, wie man beruflichen Erfolg erreicht und wie Sie als Zuhörer Ihre eigene Karriere auf das nächste Level bringen können. Viel Spaß in der Gain Leadership Lounge mit Ihrem heutigen Gastgeber, Thorsten Bach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gain Leadership Lounge, dem Podcast für Führung, Karriere und Beruf. Ich bin Thorsten Bach und freue mich heute ganz besonders, einen spannenden Gast aus der Industrie bei mir begrüßen zu dürfen. Philipp Röhrig, Chief Operating Officer der Abicor Group, einem weltweit führenden Unternehmen für Schweiß- und Schneidtechnologie. Lieber Philipp, schön, dass du heute bei uns in der Leadership Lounge hier in Eschborn bist.
Hi Thorsten.
Nicht jeder, der uns zuhört, wird dich kennen. Daher darf ich dich zunächst kurz vorstellen. Du bist Teil der Geschäftsleitung einer erfolgreichen Unternehmensgruppe. Du bist Ingenieur, hast deine Stärken in Produktionsplanung und Supply Chain und kannst auf eine beachtliche Karriere mit noch nicht mal 40 Jahren zurückblicken. Ich freue mich sehr, dass du Zeit für unseren Podcast gefunden hast.
Danke, ich freue mich auch hier zu sein.
In deiner heutigen Rolle als COO verantwortest du gleich mehrere zentrale Bereiche: Produktion, Supply Chain, IT, Qualitätsmanagement. Wie fühlt sich das an, wenn man auf einmal global die Zügel in der Hand hat?
Ja, ich stehe morgens auf und freue mich auf das, was kommt. Ich habe jeden Tag wieder Freude am Job, einfach Spaß dabei. Ich habe gern die Zügel in der Hand und übernehme sehr, sehr gerne Verantwortung.
Ja, schön zu hören. Wenn ich mir deine Karriere so anschaue, warst du bisher immer auf der technologischen Seite zu Hause, sowohl im Studium wie auch später im Beruf. Ist die Technik deine große Leidenschaft?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, wenn man das vergleicht mit anderen Maschinenbaustudenten, ist sicherlich Technik nicht meine ganz große Leidenschaft. Nichtsdestotrotz arbeite ich unheimlich gerne in Unternehmen, in produzierenden Unternehmen. Für mich gehört ein Produkt, was ich anfassen kann, und eine Produktion einfach dazu. Ich könnte mir zumindest heutzutage nicht vorstellen, in einem Dienstleistungsunternehmen zu arbeiten. Ich brauche einfach ein Produkt und eine Produktion dahinter.
Ja, vermutlich auch so ein bisschen den Ölgeruch in der Nase. Ne?
Auch das.
Was hat dich motiviert, zunächst an der RWTH Aachen dann auch Logistik und Supply Chain zu studieren nach deinem Bachelor?
Gut, ich wollte eigentlich, als ich mal überlegt habe, was möchte ich machen, wollte ich eigentlich Architekt werden. So ging das Ganze los. Dann habe ich mal ein Praktikum gemacht bei meinem Onkel, der ein kleines Architekturbüro hatte. Und der hat gesagt, nee, das ist eine ganz schlechte Zeit in Deutschland, Baubranche, das bringt nichts. Ich hatte leider den Horizont noch nicht zu sehen, dass in anderen Ländern sehr, sehr viel gebaut wurde, und habe dann gesagt, gut, was in der Schule Mathematik und Physik Leistungskurs, da musste man erstmal Maschinenbau studieren. Und so bin ich erstmal in einem Bachelorstudium zum Maschinenbau gekommen. Danach habe ich in Aachen angefangen zu arbeiten. In dem Unternehmen sollte ich einige Projekte übernehmen, die dann gestrichen werden mussten aufgrund der Finanzkrise und der wirtschaftlichen Lage. Ich war gewissermaßen unterfordert mit der Tätigkeit dort und habe gesagt, nee, da musst du weiter studieren, du brauchst noch was mehr. Und so bin ich im Prinzip nach Aachen gekommen. Und Supply Chain Management, das hatte mich schon immer begeistert. Und dann bin ich so ein bisschen aus der Technik ein bisschen weiter in Richtung Wirtschaft, BWL abgedriftet.
Okay. Aber du siehst, Menschen, die eigentlich mal in die Baubranche oder in die Immobilienbranche wollten, die haben ganz andere Karrieren genommen. Ich bin auch so einer, habe mal Bauingenieurwesen studiert und sitze heute hier als Personalberater. Also von daher war für mich damals die Zeit auch so, dass nach dem Studium so die Delle kam und dann war es schwierig und dann hat man einfach die Seiten gewechselt. Nach dem Studium bist du dann auch in die Industrie eingestiegen zur Schumach AG. Welche Erfahrungen hast du in deiner ersten Position dort gesammelt?
Naja gut, grundsätzlich muss man erstmal sagen, die Schumach AG damals in schlechter wirtschaftlicher Lage als Lohnfertiger für die Automobilindustrie. Man war immer unter einem gewissen Kostendruck, musste man arbeiten. Das Unternehmen war im Prinzip austauschbar. Es wurde halt im Lohn gefertigt nach Kundenzeichnung. Da habe ich viele Erfahrungen gemacht. Im Prinzip ich sag mal, einmal das Improvisieren, man musste mit wenig Geld viel Veränderung vorantreiben. Man musste auch immer gucken, dass man keine ungenutzten Ressourcen im Unternehmen hat. Das hat mich schon sehr geprägt.
Hattest du in dieser Zeit denn auch einen Mentor gehabt? Jemanden, der dich an die Hand genommen hat oder geprägt hat in der ersten Phase deines Berufslebens?
Tatsächlich, und das ist bis heute noch mein Mentor, mit dem habe ich gerade vor 2 Wochen in Köln Bier getrunken. Der begleitet mich bis heute. Wir sind mittlerweile auch wirklich gute Freunde geworden. Und der hat mich gerade, ich sag mal, bei den Themen, die nicht fachlicher Natur waren. Man durch ein Studium, da ist man ganz gut vorbereitet, fachliche Fragestellungen, gar kein Problem. Aber gerade wenn man dann in die erste Führungsposition kommt, gibt es halt viele Themen, die nicht fachlicher Natur sind, Dinge, mit denen man im Studium nie was zu tun gehabt hat. Und das habe ich, gerade das habe ich von ihm gelernt. Er hat mir immer gezeigt, hör auf die Mitarbeiter, hör denen zu, verlier den Bezug zur Basis nicht, und mir bei diesen Punkten unheimlich geholfen.
Du bist ja direkt nach deinem Trainee-Programm schon direkt in eine stellvertretende Abteilungsleitung gekommen. Wie war das für dich als junger Mann, hier schon erste Personalverantwortung zu tragen, wenn auch in einer Stellvertreterrolle?
Ja, es war erstmal ein bisschen überrumpelt an einigen Stellen. Mir war ja gar nicht so richtig bewusst, was man da machen muss. Wenn man es vorher noch nie gemacht hat, dann ist das neu für einen. Und ja, wie eben schon grob angesprochen, die fachlichen Fragestellungen kein Problem, aber eher das Drumherum, also wirklich die Mitarbeiterführung. Man war auf einmal mit ganz anderen Themen konfrontiert, wo man sich erstmal überlegen muss, wie gehe ich das ganze Thema an. Und das war eigentlich die wirkliche Herausforderung.
Nach 7 Jahren bei der Schumack bist du dann zur Hoppe AG gewechselt. Wie kam der Schritt zustande?
Gut, es war im Endeffekt die eben schon angesprochene wirtschaftliche Lage bei der Schumack AG. Zu dem Zeitpunkt haben auch Aufsichtsräte und Vorstände sich dort vor Ort eigentlich nur eigene Interessen vertreten und sich auch selbst bereichert. Ich bin normalerweise ein Anpacker, also ich möchte wirklich Probleme lösen und weiterkommen, aber es gibt halt Dinge, das habe ich da gelernt, die kann man nicht lösen, die konnte ich in meiner damaligen Funktion nicht lösen, und dann gibt es eigentlich immer nur 2 Wege. Entweder man bleibt da und macht den Kopf runter und arbeitet, oder man muss gehen. Und ich habe mich für den 2. Weg entschieden.
Bei der Hoppe AG hattest du dann die Produktionslogistik geleitet. Wie groß war der Bereich und dein Verantwortungsumfang?
Gut, ich wurde eigentlich eingestellt, um die Produktionslogistik in einem Werk zu verantworten, wobei man gleich am Anfang gesagt hat, ach, du kannst mehr, Philipp, kannst du das nicht für alle europäischen Werke, die Produktionslogistik verantworten? Das waren 6 Werke, 3 davon in Deutschland, 1 in Tschechien und 2 in Südtirol. Und in jedem Werk waren zwischen 5 und 15 Mitarbeiter im Bereich der Produktionslogistik. Also einmal die Disposition, die Produktionsplanung. Und das war im Endeffekt mein Verantwortungsbereich. Wobei natürlich die Direct Reports, das war jeweils der eine Produktionsverantwortliche in dem Werk.
Also ging da schon für dich dann auch die internationale Karriere los?
Ja, zumindest beschränkt auf Europa, würde ich mal so sagen, und vielfach natürlich im deutschsprachigen Raum.
2018 bist du dann zu Abicor Binsel, zur Abicor Gruppe gewechselt. Was hat dich bewogen zu dem Wechsel und welche ersten Aufgaben hast du dort übernommen?
Ich war eigentlich sehr glücklich in meinem Job bei der Hoppe AG. Aber wie es dann manchmal so kommt, klingelt das Telefon und dann gibt's doch den einen oder anderen Headhunter, der mal anruft. Und da hat mich einer angerufen, der sagte, ja, möchtest du nicht dich verändern? Habe ich erstmal gesagt, nee, ich habe gerade ein Haus gekauft, ich möchte eigentlich jetzt nicht weg. Das war einen Monat her, dass ich das Haus gekauft hatte. Und dann sagt er, nee, du musst nicht weg, das ist auch hier in der Ecke. Abicor Binsel, das habe ich zwar noch nie gehört, aber dann mache ich mich mal schlau. Was ich da interessant fand, also wirklich dieses Internationale, was mir vorher halt ein bisschen gefehlt hat. Ich habe es eben schon gesagt, Hoppe war doch schon, ich sag mal, Deutschland oder deutschsprachig geprägt im Endeffekt. Und das ist bei der Abicor Binsel oder jetzt auch der Abicor Group deutlich anders. Es ist ein doch verhältnismäßig kleines Unternehmen mit 2200 Mitarbeitern, also kein großer Konzern. Nichtsdestotrotz werden 80% der Umsätze im Ausland gemacht. Wir haben über jetzt in der Abicor Group ungefähr 50 Niederlassungen weltweit. Also es ist schon nochmal, was Internationalität angeht, ein anderes Kaliber.
Okay, also so einer der typischen deutschen Hidden Champions, ne? Wenn du sagst, du hast vorher noch nie was von Abicor gehört.
Ja, so ist es.
Nach 4 Jahren, 2022, wurdest du dann auch Geschäftsführer für Produktion und Supply Chain Management. Welche Veränderungen hast du in dieser Rolle seither selbst initiieren können?
Man muss erstmal sagen, ich habe das im Prinzip die Perspektive schon bei der Einstellung erkannt und es wird jetzt nicht ganz offen darüber gesprochen, aber die Perspektive war irgendwo schon da und dann bin ich auch meinem Vorgänger sehr, sehr dankbar. Wir hatten eine wirklich super Übergangszeit erstmal, in dem er sich schon aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat. Er hat noch so ein paar Sonderprojekte betreut. Also ich durfte schon mal das Schiff auf Kurs halten. Da habe ich viel gelernt. Er stand aber als Backup immer noch zur Verfügung. Und dann musste ich im Prinzip erstmal ein bisschen das Thema Kommunikation und auch Prozesse anpassen. Es war einfach, wie mein Vorgänger hat, der 20 Jahre im Unternehmen ist, vieles auf ihn ausgerichtet. Der ist mit dem Unternehmen gewachsen, der kannte jeden Prozess, konnte jegliche Fragen beantworten. Das war für mich gar nicht möglich am Anfang und dann doch mit den ganzen Werken, den einzelnen Prozessen. Das heißt, ich musste im Prinzip eine andere Kommunikation und von der zentralen Struktur auf eine eher dezentrale Organisationsstruktur das Ganze überführen.
Okay, spannend. Du hast Kommunikation angesprochen, die verändert werden musste. Das ist ja oft ein sehr, sehr schwieriges Thema. Das in meiner Arbeit spüre ich das oft, dass viele Führungskräfte daran auch scheitern. Wie hast du es für dich bewältigt, da erfolgreich zu sein, oder welche deiner Fähigkeiten kamen dir da besonders zugute?
Ja, ich versuche immer erstmal an erster Stelle authentisch zu bleiben, so wie ich bin, mich nicht zu verstellen. Ich versuche auch nach Möglichkeiten offen und transparent meine Entscheidungen darzulegen, den Sinn zu vermitteln des Ganzen. Ich denke, das sind die wesentlichen zwei Dinge, die man da anbringen kann.
Du musst es ja ganz gut gemacht haben, weil im Februar 2024 bist du dann auch gruppenweit zum COO ernannt worden. Was war hier dein erster Gedanke, als du diese Rolle übernommen hast?
Ah gut, die Veränderung ist natürlich einmal im Prinzip auf dem Papier. So viel hat sich an der Stelle für mich nicht verändert. Es sind im Prinzip noch zwei Werke dazugekommen, wobei ich die auch schon vorher betreut hatte. Also der Schritt war dann nicht mehr ganz so gewaltig. Der vorherige Schritt war eigentlich der entscheidende.
Der größere, okay. Rückblickend, gibt es eine Entscheidung, die dich besonders geprägt hat in deiner bisherigen Karriere?
Einmal eine andere Meinung vertreten als mein Chef, das aber nicht angesprochen. Das war bei einer ERP- und Lagerverwaltungssystem-Einführung. Ich habe das nicht angesprochen, weil das wäre wahrscheinlich ein ziemlich harter Schritt gewesen an der Stelle. Das ganze Projekt ist hinterher auch ziemlich schief gelaufen und hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Und das hat mich einfach geprägt. Und seitdem habe ich gesagt, wenn ich anderer Meinung bin, egal wo, egal an welcher Stelle, dann spreche ich das definitiv an.
Okay, ja, sehr gut. Wie definierst du für dich selbst Erfolg?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also definitiv nicht finanziell. Für mich ist Erfolg eher definiert über Leistung, die Ergebnisse an der Stelle, über Freude an dem, was ich mache. Und ich sag mal so, finanzielle Dinge, die resultieren dann daraus und das kommt für mich von ganz alleine.
Welche deiner persönlichen Eigenschaften lassen dich erfolgreich sein im Beruf?
Auf der einen Seite bin ich sehr neugierig, ich stelle vieles in Frage, ich gucke auch immer über den Tellerrand heraus, ich möchte wissen, warum wird das so gemacht, ich möchte wirklich die Dinge verstehen erstmal. Ich bin sehr, sehr ungeduldig, das ist nicht immer leicht, viele Dinge möchte ich eigentlich sofort lösen. Und ich würde sagen, ich bin auch sehr, sehr diszipliniert. Also wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das durch und dann arbeite ich so lange, bis es klappt.
Okay, perfekt. Philipp, lass uns jetzt noch mal ein bisschen über das Thema Führung sprechen. Du leitest internationale Teams über mehrere Standorte hinweg in ganz unterschiedlichen Kulturkreisen. Wie definierst du deine Rolle als Führungskraft heute in diesem globalen Umfeld?
Ich würde sagen, zum einen, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, die Sinnvermittlung, also den Mitarbeitenden zeigen, warum machen wir das Ganze, wofür, was ist der Sinn dahinter. dann ist es schön, wenn ich im Prinzip einen Schritt zurücktreten kann und eher noch als Koordinator auftreten kann irgendwo, dass die Mitarbeitenden selber das schaffen und ich eigentlich die Leute nur noch befähigen muss. Also es ist so eine Mischung aus, ich würde mal sagen, Befähiger, Koordinator und Sinnvermittler irgendwo.
Das ist schön gesagt, ja. Wie schaffst du es denn auch über diese vielen Standorte hinweg eine gemeinsame Kultur zu leben? Mein Abicor Binzel ist im Nordhessischen, ihr habt Werke in Asien, in Südafrika, auf dem amerikanischen Kontinent, also ganz unterschiedliche Kulturen prallen da aufeinander. Wie schaffst du es hier doch, das unter einen Hut zu bringen?
Ja, meines Erachtens muss es an einigen Stellen einen gemeinsamen Nenner geben, also kulturell einen gemeinsamen Nenner. Da gehört für mich zum Beispiel Vertrauen dazu. Das ist was, das muss es einfach global in jedem Land geben, in der Zusammenarbeit einfach. Offene Kommunikation, Vertrauen, diese Dinge. Nichtsdestotrotz gibt es auch kulturelle Unterschiede und man kann nicht alles auf den gleichen Nenner bringen. Es gibt an einigen Stellen einfach Unterschiede und die muss man meines Erachtens hinnehmen, die muss man akzeptieren und auch lernen, damit umzugehen.
In diesem globalen Netzwerk, welche der unterschiedlichen Kulturen war für dich zunächst so die schwierigste, mit der du umgehen musstest? Wo hattest du vielleicht die größten Herausforderungen?
Jetzt mal als Mitteldeutscher gesprochen, sind natürlich wahrscheinlich die Kultur in USA ist näher an uns als ein asiatischer Kulturkreis, also ein chinesischer. Ich hatte in meiner Vergangenheit auch eher durch die Ausbildung, durchs Studium Kontakt zu Amerikanern und nicht so viel zu Asiaten. Das heißt, an der Stelle musste ich erstmal lernen, mit der Kultur umzugehen. Das war mir einfach fremder am Anfang.
Ja, spannend. Wir beide haben uns ja auch in China kennengelernt auf einer Delegationsreise. Für mich war es damals die erste Reise nach China und sehr, sehr besonders zu sehen, wie anders einfach die Kultur, die Kommunikation, das Zusammenleben ist. Ja. Welche Führungsprinzipien haben dich denn in den letzten Jahren geprägt und was kannst du jungen Führungskräften empfehlen?
Ja gut, ich habe meistens im Mittelstand gearbeitet, in Familienunternehmen im Endeffekt, wo immer das Thema Wertschätzung, Sinnvermittlung an ziemlich erster Stelle stand. Und das ist auch was ich mitgenommen habe, was ich so weitergebe. Das kann ich definitiv empfehlen. Und ja, auch gerne mal einfach machen. Man kann immer viel lesen, man kann auch über Führung lesen. Das ist wie beim Sport, da kann man sich auch mal irgendwelche Videos angucken, wie der Schwung beim Tennis oder beim Golfspielen geht. Im Endeffekt muss man es einfach machen, man muss es einfach ausprobieren. Und falls man dann mal gar nicht weiterkommt, dann kann man nochmal nachgucken. Aber einfach machen auch.
Okay, ja, aber die Macher, die haben ja oftmals den Hemmschuh an, wenn es um Fehlerkultur in einem Unternehmen auch geht. Ne? Wer was macht, der kann ja auch Fehler machen. Wie lebst du denn deine Fehlerkultur auch für deine Teams?
Für mich gehören einfach Fehler dazu. Das ist wer macht, der macht auch Fehler. Das ist so. Ich bin der Meinung, man muss das Ganze schnell abhaken. Man muss noch einmal gucken, wie ist es dazu gekommen? Was kann ich daraus für die Zukunft lernen? Und dann am besten eine Stunde Sport treiben gehen, mal ganz abschalten von der Arbeit. Und wenn man das gemacht hat, danach wieder nach vorne gucken und weiter geht's.
Gute Empfehlung. Wir leben heute ja auch in einer sehr schnelllebigen Zeit mit vielen Veränderungen. Wie gestaltest du Veränderung, Internationalisierung, Digitalisierung in deinen Teams?
Ja, das ist momentan meines Erachtens wirklich sehr, sehr schnelllebige Zeit mit den ganzen, externen Einflüssen, die auf uns einprasseln. Meines Erachtens ist es wichtig, dass man den Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen auch eine gewisse Sicherheit gibt einfach. Das kann man meines Erachtens erreichen, indem man wirklich gemeinsame Ziele definiert, indem man eine Roadmap definiert. Man versucht, sich daran zu halten im Endeffekt, damit alle das gleiche Verständnis da haben. Es muss meistens angepasst werden. Das ist einfach in so einer schnelllebigen Zeit so. Wenn es zur Anpassung kommen muss, bin ich der Meinung, ist es auch wieder wichtig, das dann zu kommunizieren, transparent zu kommunizieren, zu erklären, warum muss es angepasst werden, warum muss der Plan angepasst werden, dass man so wirklich auch eine gewisse Sicherheit ausstrahlt.
Du hast ja schon einige deiner Prinzipien erläutert, unter anderem auch das Thema Vertrauen, was in deinem Führungsalltag ganz wichtig ist. Du bist als junger Ingenieur in den Mittelstand, in die Industrie eingetreten, hast dann deine Karriere gemacht. Welche Tipps hast du für junge Ingenieure, die in den letzten Zügen ihres Studiums sind, die einfach eine Karriere in der Industrie anstreben?
Ja, zum einen authentisch bleiben, sich einen Job suchen, der einem Spaß macht, weil das gehört für mich dazu einfach, sonst kann man nicht gut sein. Eigeninitiative ergreifen, gerade im Mittelstand. Wenn man das nicht möchte, sollte man vielleicht eher in den Konzern gehen, wo viele Dinge eher ein bisschen verschult sind, wo es klare Pläne dahinter gibt. Und was ich oftmals bei Ingenieuren beobachte, die sind zwar fachlich sehr, sehr gut, aber manchmal ist es auch das Netzwerk, was man einfach aufbauen muss. Also manchmal ist es auch wichtig, einfach mal eine halbe Stunde weniger zu arbeiten und stattdessen in eine Bar zu gehen, auf den Sportplatz zu gehen oder wie auch immer, um ein gewisses Netzwerk sich aufzubauen.
Wir haben erfahren, dass du eben nicht nur national tätig bist, sondern heute eine globale Verantwortung übernommen hast. Lass uns hier mal auch in diese internationalen Themen reinblicken. Ich habe es gerade erwähnt, wir beide haben uns in China kennengelernt. Welche großen Unterschiede erlebst du international an deinen Produktions- und Logistikstandorten und Netzwerken?
Ich sag mal, einmal natürlich neben den bekannten Unterschieden wie Lohnkosten und sonstigen Themen, über die ich jetzt hier nicht riesig sprechen möchte, ist das einmal, dass ich immer das Gefühl habe, gerade in Deutschland, Bewerber, manche Kollegen, man hat das Gefühl, manche Leute sind einfach satt hier. Wenn man dann nach China oder nach Indien guckt, da wollen die Leute noch eine extra Meile gehen, die sind hungrig irgendwo. Das ist ein Punkt, den ich immer wieder beobachte. Auf der anderen Seite sind auch Unterschiede, auch wir haben jetzt viel über deutsche Ingenieure oder über Ingenieure grundsätzlich gesprochen. Also ich bin der Meinung, wenn ein deutscher Ingenieur einem sagt, das funktioniert, dann hat er das zu 120% geprüft. Dann wird das auch definitiv funktionieren. Das ist im Ausland nicht immer so. Da wird manchmal, ich sag mal, bei 80% abgebrochen und heißt es, das geht. Das muss man einfach wissen. Das ist dann auch manchmal natürlich schneller. Es kann aber auch mal sein, dass es nicht funktioniert.
Also das Thema Trial and Error. Ja. Ausprobieren und dann vielleicht nochmal eine Schleife drehen. Da kommen mir natürlich so Begriffe wie Agilität auch in den Sinn. Aber dafür, wie du sagst, ist man einfach schneller. Ich denke auch gerade, wenn es um Produktentwicklungen geht.
Definitiv.
Welche Fähigkeiten sind für dich denn entscheidend, um eine globale Führungsrolle wahrnehmen zu können?
Gut, fangen wir mal ganz einfach an. Man sollte schon Englisch sprechen. Ich glaube, ohne geht's nicht. Das ist gut mit jetzt mit KI, da gibt es vielleicht auch neue Möglichkeiten, aber das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. Sonst, man muss offen sein für Neues, man muss bereit sein, täglich zu lernen, man muss auch gewissermaßen anpassungsfähig sein. Man kann jetzt nicht als Deutscher in die Welt rausgehen und denken, nur weil ich komme, macht das jeder so, wie das einem Deutschen gefällt, wie er das von zu Hause kennt. Ja, und man muss sich auch gewissermaßen mal ein bisschen quälen können. Es fängt schon an, dass man doch dann das ein oder andere Wochenende nicht zu Hause ist, nicht bei der Familie ist, dass viele Reisen, die Flugreisen, das kann auch schon mal sehr anstrengend werden.
Ich habe von dir schon erfahren, dass du gerade was das Thema Supply Chain angeht, ja auch einen ordentlichen Fußabdruck schon bei Abeco hinterlassen hast. Wie hast du die Vernetzung in der Supply Chain erfolgreich fortgeführt, verbessert und ist das heute bei Abicor auch schon ein Stück KI-basiert? Das ist ja auch ein großes Thema im Rahmen der Digitalisierung.
Ja, das ist korrekt. Wir haben eine Supply Chain Software eingeführt, haben unsere gesamten Standorte darüber vernetzt, haben natürlich erstmal, was man braucht, sind die Daten. Das heißt, wir haben SCM-Daten eingesammelt, wie Lagerbestände, Nachfragedaten und so weiter, um erstmal die Transparenz zu erzeugen. Das hat uns schon sehr, sehr viel geholfen. Und jetzt die Software nutzt darüber hinaus Forecast-Modelle, die auch KI-basiert sind, was definitiv hilft, wobei man auch sagen muss, die letzte Entscheidung liegt beim Menschen, der dann die finale Entscheidung trifft.
Okay. Gab es denn im Rahmen dieser Projekte auch Hemmschuhe, Hindernisse? Und wenn ja, wie hast du das gelöst?
Gut, die meines Erachtens gab es zwei wesentliche Herausforderungen bei dem ganzen Projekt. Das Eine war, wir haben halt auch viele kleinere Landesgesellschaften. Das heißt, wir haben da keinen SCM-Experten sitzen, der genau weiß, wie geht man mit solchen Themen um, wie plant man das Ganze, weil der hat nebenbei noch drei weitere Tätigkeiten. Da war einfach die Herausforderung, wir wollten schon eine sehr, sehr fortschrittliche Software haben. Die muss aber so einfach zu bedienen sein im Endeffekt, dass man die in den verschiedensten Landesgesellschaften einsetzen kann, aber gewissermaßen halt von zentral das Ganze parametrisieren kann. Das war eine wesentliche Herausforderung. Das andere war auch gewissermaßen diese Transparenz in der Gruppe. Das war vorher nicht bekannt. Es gab eher ein paar kleine Königreiche sozusagen in den einzelnen Ländern. Die haben die Daten auf der Ebene nie ausgetauscht. Und da war auch eine gewisse Überzeugungsarbeit nötig, weil man halt auch deutlich mehr gesehen hat, was läuft denn da in den einzelnen Ländern. Das war eigentlich der zweite wesentliche Punkt.
Du hast eben auch das Thema Zentralität angesprochen. Klar, aus Nordhessen heraus gibt es eine globale Unternehmensstrategie. Wie verbindest du das mit lokalen Anforderungen?
Zunächst, wenn ich jetzt auf die Strategie im Bereich der Produktion und im Supply Chain Management gucke, schon bei der globalen Strategieentwicklung versuchen wir immer, die Kolleginnen und Kollegen aus den einzelnen Werken und Ländern mit einzubinden. Dass von Anfang an wirklich alle mitsprechen können, dass wir das gemeinsam entwickeln, das hilft einfach meines Erachtens in dem Verständnis hinterher und in der Akzeptanz. Dann versuchen wir als zweiten Step klare Leitplanken im Endeffekt zu definieren, in dem sich auch lokal bewegt werden kann. Und da muss es halt auch einfach noch Freiräume geben. Wir wollen ja Eigeninitiative, wir wollen ja auch, dass dezentral wirklich dann Dinge passieren und wir nichts blocken im Prinzip aus dem Headquarter heraus. Und das ist dann der zweite wesentliche Schritt im Endeffekt, diese Leitplanken zu definieren.
Gerade für die jüngere Generation, ich habe auch drei Kinder, da spüre ich das in den Diskussionen jeden Tag, sind Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit ganz wichtig. Welche Rolle spielen diese Themen für deine Arbeit?
Das ist mittlerweile gerade für ein deutsches Unternehmen meines Erachtens nicht mehr wegzudenken. Wir haben verschiedenste Initiativen da gestartet, nicht nur in Deutschland, weltweit. Diverse Maßnahmen raus entstanden, also sei es jetzt, dass wir die meisten Produktionsstandorte mit Photovoltaikanlagen ausgestattet haben, aber auch im Bereich der Planung. Wir haben das eben angesprochen, man verbindet das gar nicht so stark. Was bringt denn jetzt eine Supply Chain Management Software für die Nachhaltigkeit? Ich kann an der Stelle sagen, eine ganze Menge, weil wenn ich damit in der Lage bin, das ganze Netzwerk besser zu beplanen und hinterher die Quote an Luftfrachten reduziere, dann hat das eine ganz erhebliche Auswirkung auf die Nachhaltigkeit und auf die Umwelt. Und das sind einfach Punkte. Wir treiben das an verschiedensten Stellen. Wir als Unternehmen sind verschiedensten Initiativen dabei getreten, sowie UN Global Compact und anderen. Ja, und da kommen wir nicht mehr drum rum. Das muss gemacht werden. Wobei ich der Meinung bin, man muss es immer abwägen. Auf der einen Seite müssen wir wirtschaftlich langfristig denken. Auf der anderen Seite steht auch das Thema Nachhaltigkeit. Also es muss irgendwo in Einklang gebracht werden.
Welche drei Empfehlungen kannst du unseren Zuhörern für erfolgreiche internationale Projekte geben, auch was die Umsetzung angeht?
Zum einen bin ich der Meinung, man muss, es ist der persönliche Austausch muss an vielen Stellen einfach mal da sein. Man muss auch mal ein gemeinsames Abendessen einfach haben. Manche Dinge werden einfach online bei Teams-Meetings oder anderen Dingen nicht gesagt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also auch mal die ein oder anderen Reisekosten einfach an der Stelle einplanen. Meines Erachtens der nächste wesentliche Punkt ist, man muss die lokalen Personen und Mitarbeitenden da einfach mit einbeziehen, weil aus Deutschland heraus internationale Projekte zu leiten und zu meinen, dass das klappt, das funktioniert einfach nicht. Und gerade, was ich auch in der Vergangenheit immer mal wieder beobachtet habe, bei verschiedensten Unternehmen und im Austausch mit anderen, so diese Kultur, wir kommen jetzt als Deutsche und erklären den anderen mal, wo es lang geht, oder kommt vom Headquarter, das funktioniert einfach nicht mehr. Die Zeiten sind lange meines Erachtens vorbei. Ja, und das voneinander lernen dann einfach. Also es muss einfach viel, viel mehr voneinander gelernt werden.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil die anderen Länder haben nachgeholt, aufgeholt und dieser Austausch ist extrem wichtig. Was sind deine persönlichen Visionen für die nächsten 3 bis 5 Jahre bezüglich deiner Aufgaben, deiner Projekte und auch deiner Karriere?
Ich bin der Meinung, wir sind momentan in der Weltwirtschaft, in Deutschland, in Europa unter einem massiven Kostendruck einfach. Also es gab einfach in den letzten Jahren Veränderungen, sei es die dass der russische Markt den europäischen Unternehmen weggebrochen ist. Es gibt momentan die gewisse Krise in der Automobilindustrie. Das Ganze führt zum gewissen Kostendruck. Ich bin der Meinung, es ist diese Zeit der großen Visionen, der Nice-to-Have-Projekte, wir machen jetzt mal KI hier und probieren mal aus, das ist vorbei. Wir brauchen wirklich messbare Projekte mit schnellen ROI. Wir brauchen Projekte, die auf der Kostenseite uns wirklich helfen. Und ich denke, das ist eigentlich, die nächsten 3 bis 5 Jahre werden überwiegend dadurch geprägt sein.
Ja. Bevor wir beide zum Ende kommen, möchte ich dir noch ein paar ganz persönliche Fragen stellen. Welcher Rat, den du bekommen hast, hat dein Leben am meisten geprägt?
Ja, ich denke mal, ein ganz wesentlicher Rat, der kam immer von meinen Eltern, die haben immer gesagt, wenn du was machst, dann mach's richtig oder lass es bleiben. Also das war schon immer, wenn ich nicht zur Schule wollte oder da nur so mit einem Ohr hingehört habe, ganz oder gar nicht. Das ist ganz wesentlich und was mir heute, was ich auch oft beobachte, was mir fehlt und was für mich eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt ist, wirklich alles bis zum Ende durchziehen. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das heißt für mich, selbst wenn irgendwas auseinandergeht, sei es jetzt im beruflichen Kontext oder wo auch immer, dass man einfach bis zum Ende da Gas gibt und das durchzieht.
Prima, schöner Rat. Mit wem würdest du gerne einmal Abendessen gehen und dich intensiv austauschen?
Eigentlich bin ich froh, wenn ich die Zeit finde und mit meiner Frau Abendessen gehen kann. Da bin ich schon sehr dankbar rüber. Sollte sie gerade mal keine Zeit haben, ich glaube, dann würde ich Donald Trump nehmen tatsächlich. Aber erstmal würde ich ihn gerne auf dem Golfplatz zeigen, wie es Golfspielen geht. Und wenn er dann noch mit mir Abendessen möchte, hätte ich ein paar interessante Fragen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich ein Donald Trump-Fan bin, ganz im Gegenteil. Aber es gibt einfach ein paar Punkte, die würde ich gerne mal mit ihm diskutieren.
Ja, prima. Was würdest du ihn fragen?
Also ich hätte schon ein paar etwas konkretere Fragen zur Zollpolitik, die ich einfach nicht verstehe an der Stelle. Aber ich glaube auch nicht, dass ich von ihm dann die detaillierte Antworten erwarten kann.
Ja, wahrscheinlich nicht. Welches Buch sollte jeder einmal gelesen haben?
Also ich muss gestehen, ich lese extrem ungern. Ich lese viel Fachliteratur, Zeitungen. Ich lese ungern Bücher. Ich würde jedem empfehlen, legt das Buch weg, reist international, macht eure Erfahrung. Weil alles, was ich empfehlen würde, wär nicht richtig an der Stelle. Ich lese ungern.
Okay, prima. Ja, aber das Thema Reisen ist ja schon was Schönes. Es gibt so viele schöne Ecken auf der Welt. Was ist dein Lieblingsreiseziel?
Ich habe jetzt vor 3 Jahren Südafrika kennengelernt, eher im beruflichen Kontext, hatte aber auch mal die Chance, 1, 2, 3 Tage da privat zu verbringen. Das hat mir schon sehr gut gefallen.
Wenn du 3 Dinge nennen müsstest, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen sollen, welche wären das?
Ich denke, ich bin jetzt 38 Jahre. Wenn ich jetzt hier die Riesenratschläge fürs Leben gebe, da bin ich eigentlich zu jung für. Ich würde sagen, erstmal sollte jeder das mitnehmen, was für ihn wichtig ist aus dem Ganzen. Und wenn er dann noch sagt, ach, ich habe hier von Thorsten und Philipp so einen authentisch netten Podcast gehört, das hat mir einfach große Freude bereitet, dann würde mir das eigentlich schon reichen an der Stelle.
Ja, super. Wir haben hier in unserer Gain Leadership Lounge die große Betonwand hinter unseren Sesseln. Wenn du diese als Graffiti-Künstler besprühen könntest, was würdest du uns hinterlassen?
Ich glaube, ich würde draufschreiben, lieber Thorsten, schön, dass wir uns in China kennengelernt haben. Danke für die Einladung zu dem Podcast. Und vielleicht noch als Abschluss, sollte jemand Schweiß- oder Schneidtechnik-Equipment benötigen, gerne beim Unternehmen der Abicor Group anrufen.
Ja, perfekt. Lieber Philipp, ganz herzlichen Dank für das wirklich spannende Gespräch, für die Einblicke in deine Aufgaben. Wo können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr über dich und die Abicor Group erfahren?
Natürlich im Internet. Man findet mich auf LinkedIn zum Beispiel oder auch auf unserer Homepage. Dort findet man einmal Abicor Binzel im Bereich der Schweißtechnik und einmal die Summercut-Gruppe im Bereich der Schneidtechnik. Dort findet man auch etwas über unsere Produkte.
Ja, perfekt. Möchtest du unseren Zuhörern noch etwas mit auf den Weg geben, über das wir im Moment noch nicht gesprochen haben?
Ich bin der Meinung, in diesen Tagen, in auch dieser schnelllebigen Welt, den Kopf niemals hängen lassen. Man sollte immer Freude am Arbeiten haben. Man sollte einfach jeden Tag genießen, den man gesund ist und ein bisschen positiv in die Zukunft gucken.
Das ist ein schöner Wunsch, ein schönes Statement zum Schluss. Lieber Philipp, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier nach Eschborn gekommen bist, zu uns in die Gain Leadership Lounge. Freut mich. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg bei deinen beruflichen Aufgaben und weiteren Schritten. Schön, dass du hier warst.
Danke, Thorsten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge mal wieder gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, gebt uns ein Feedback und bleibt neugierig. Bis zur nächsten Folge der Gain Leadership Lounge wünsche ich allen eine gute Zeit. Euer Thorsten Bach.